Anstoß, der Fußball-Podcast.
Krass, was für eine Woche. 200 Folgen Anstoß. Wir haben tagelang unser Podcast-Jubiläum gefeiert. Das Abschiedsspiel von Lukas Podolski, das Abschiedsspiel von Fabian Klos. Fabi, Fabi, Fabi haben sie gerufen zu Tausenden auf der Bielefelder Alm. Und das geht hier nahtlos weiter in diesem Podcast. Fabi, Fabi, Fabi. Ja, wo ist denn der Fabi? Da ist er ja.
Hier ist er, in Hamburg, im noch nobleren Nobelviertel. Aber wir müssen ja auch ganz ehrlich sagen, wir haben ja nicht nur Fabi, Fabi, Fabi oder Lulu, Lukas Podolski gesungen. Wir haben ja auch gesungen, wie schön, dass du geboren bist. Wir hätten dich sonst sehr vermisst, denn Michael Augustin hatte am vergangenen Freitag Geburtstag. Und das haben wir, weil wir eben nicht nur Podcast-Partner sind, sondern auch große Lebensfreunde gemeinsam zu zweit in einem Wellnesshotel gefeiert. Ah nee, das war ja ganz anders. Wir haben das bei Fischbrötchen und Bier bei dir gefeiert und auch nochmal im Namen der Anstoß-Community alles Liebe und Beste für viele weitere tolle Anstoßfolgen und natürlich für ein großartiges neues Lebensjahr.
Vielen Dank. Ach, das war meine Geburtstagsfeier. Ich dachte, das wäre die Jubiläumsfeier dieses Podcasts gewesen. Also. 200 Folgen Anstoß. Das hier ist die 201. Folge übrigens. Am 14. Oktober 2024. Es ist 10.20 Uhr. Es ist Montag, früher Morgen. Ja, schön, dass wir beide zu zweit feiern konnten. Wir haben ganz viele Fischbrötchen gegessen, wir haben ganz viel Bier getrunken und auch den ein oder anderen Gin Tonic. Und dann waren wir das ganze Wochenende verkatert. Nein, ganz so schlimm war es nicht. Aber ich bin jetzt übrigens in München, das sollte ich auch nochmal dazu sagen. Hier findet heute Abend ja das Fußball-Länderspiel statt. Deutschland gegen die Niederlande. In München, da wo du, glaube ich, vor zwei Wochenenden gewesen bist.
Jetzt geht das wieder los.
Auf der Wiesn. Du hast deinen Janker verloren und ich habe jetzt ja noch ungefähr, wie viele Stunden sind es denn noch bis zum Anpfiff? Ungefähr 11 Stunden Zeit, nein, nicht ganz 11 Stunden Zeit, um deinen Janker zu finden. Das habe ich mir vorgenommen für heute Nachmittag. In welche Richtung muss ich denn fahren, um mit dem Suchen anzufangen? Richtung Wiesn, oder? Richtung, Theresienwiese?
Genau, Richtung Wiesn wäre gut. Ich habe übrigens relativ viel Feedback auf die vergangene Folge bekommen. Da haben sie gesagt, So ja, hier und du und beim Oktoberfest gewesen. Da hat auch der eine oder andere gesagt, so, aber also so nach dem Motto, eigentlich war das doch völlig normal. Also man fährt doch irgendwie zu den Wiesn. Das ist so ein bisschen wie wenn der Mann vom Hund gebissen wird und nicht umgekehrt. Also man fährt da doch hin, um Bier zu trinken. Da haben sie gesagt, so Mensch, nächstes Mal musst du Auge eigentlich mitnehmen. Dann kannst du ihn da mal so ein bisschen einweisen in die Gepflogenheiten des Münchner Oktoberfestes. Viele haben gesagt so, du hast mich da sehr doll mit aufgezogen. Aber du weißt ja auch, ich habe ein sehr, sehr dickes Fell. Ich habe nicht nur eine sehr, sehr große Leber, sondern auch ein sehr, sehr dickes Fell. Aber es wäre wirklich toll, wenn du diesen Janker, der müsste da irgendwo zwischen den ganzen Zelten noch wahrscheinlich auf dem Boden liegen oder unter einer Bank. Also wenn die noch steht, das wäre super, wenn du mir den noch mitbringen könntest.
Ich werde alles versuchen und werde mich nachher auf die Spuren deines Jankers begeben. Man muss die Oktoberfeste feiern, wie sie fallen.
Definitiv.
So, das wollte ich sagen. Genau. Ein kleines Quiz noch, das hat dann doch was mit dem heutigen Länderspiel zu tun. Oliver Baumann wird ja im Tor stehen der deutschen Fußballnationalmannschaft. Er ist der 80. Torhüter der Nationalmannschaft. Du wirst die Frage sicherlich beantworten können. Wer war der Erste? Wie hieß der? Und wenn du sie beantwortest, diese Frage, dann bringe ich dir nicht nur deinen Janker mit, sondern auch noch ein Lebkuchenherz.
Der allererste Nationaltorhüter?
Mhm.
Keine Ahnung.
Wie, du kennst Fritz Baumgarten nicht?
Nee, ich kenne Fritz Baumgarten nicht.
Fritz Baumgarten?
Von wann bis wann?
Der angehende Abiturient aus Berlin, der die Schule schwänzte, um am 5. April 1908 in Basel beim ersten Länderspiel des DFB-Teams zwischen den Pfosten zu stehen. Er kassierte 5 Gegentore, Deutschland verlor die Länderspielpremiere gegen die Schweiz mit 3:5 und es blieb bei diesem einen Länderspiel für Baumgarten. Yes. Heute gibt Baumann den Baumgarten und damit wäre auch schon alles gesagt über das Länderspiel Deutschland gegen die Niederlande. Ist ja schwierig, ne? Wenn wir am Tag eines Länderspiels aufzeichnen, dann können wir ja nicht über das Länderspiel reden, nicht zu sehr reden, weil es ja erst stattfinden wird. Und wenn ihr die Folge am Dienstag oder am Mittwoch, also ein oder zwei Tage nach dieser Aufzeichnung hören werdet, dann werdet ihr wahrscheinlich gelangweilt sein. Und das Bosnien-Länderspiel haben wir ehrlich gesagt gar nicht gesehen, weil wir haben ja am 11. Oktober, am vergangenen Freitag, gefeiert. 200 Folgen Anstoß, mein Geburtstag und das Leben an sich. Deswegen steigen wir, finde ich, mit anderen Themen ein. Es ist ja einiges passiert und zwei dieser Themen haben wir uns rausgepickt. Möchtest du eine kleine Folgenvorschau liefern für unsere treuen Hörerinnen und Hörer?
Ja, ich glaube, es könnte mal wieder eine politische Folge werden, denn in der vergangenen Woche ist ja durchgesickert, beziehungsweise dann ja auch offiziell geworden, dass Jürgen Klopp neuer Global Head of Soccer bei Red Bull wird. Und das hat natürlich auch für einen großen Aufschrei gesorgt. Und genauso, vielleicht nicht ganz so groß, aber auch für einen Aufschrei gesorgt hat diese ganze Causa um Kevin Behrens beim VfL Wolfsburg, der sich da ja geweigert hat, ein Trikot, das auch mit einer Regenbogenfahne versehen ist, zu unterschreiben und sinngemäß, und ich paraphrasiere das jetzt mal so ein bisschen, gesagt haben soll, so nach dem Motto, so diesen schwulen Mist unterschreibe ich hier nicht. Und ja, das waren so definitiv Themen, die, glaube ich, ein bisschen Fußball-Deutschland bewegt haben, und ich glaube, der Nachhall ist auch noch da. Und wenn du magst, können wir vielleicht auch mit Jürgen Klopp anfangen. Wir haben uns da ja in der vergangenen Woche auch schon drüber ausgetauscht. Michael, jetzt wo so ein bisschen der Staub sich langsam legt oder schon gelegt hat, wie denkst du über diese Causa Jürgen Klopp und Global Head of Soccer bei Red Bull, ja, beim Red Bull Kosmos?
Global Head of Soccer bei Red Bullshit, meinst du?
Zum Beispiel, ja.
Ich halte es da mit dem Postillon. Da habe ich einen schönen Satz gelesen bei Instagram. Instagram ist übrigens auch eine Seite, auf die wir euch gerne hinleiten möchten. Folgt uns, Anstoß-Podcast ist unsere Seite mit diesem Podcast bei Instagram. Aber der Postillon hat da geschrieben, weil er es leid ist, von ganz Deutschland geliebt zu werden. Deswegen hat er sich für diesen Job entschieden. Und wahrscheinlich ist das die Erklärung. Also es ist ja schon so, seine bisherigen Vereine, Mainz 05, Borussia Dortmund, der FC Liverpool, tolle emotionale Vereine, Mainz nicht ganz so groß, Dortmund ein bisschen größer und der FC Liverpool nochmal größer. Diese tollen emotionalen Vereine haben dazu geführt, dass er plötzlich zum Gesicht des ehrlichen, traditionellen, authentischen Fußballs geworden ist. Er trug dann ja auch ab und zu die Pöhler-Kappel dazu, sein strahlend weißes Lächeln, dieser 3 bis 7 Tage Bart, dieser emotionale Jürgen Klopp, der vor allen Dingen in Dortmund und in Liverpool sehr erfolgreich gewesen ist. Er wurde so ein bisschen die Projektionsfläche der Fußballromantiker. Und jetzt wissen wir, nachdem er den Vertrag bei Red Bullshit unterschrieben hat, in Wirklichkeit ist er auch nur jemand, der dem Ruf und dem Geruch des Geldes folgt. Das ist meine Meinung zu Jürgen Klopp.
Ja, ich muss das mittlerweile, also ich habe auch erst einmal mit so einem Störgefühl reagiert und muss mittlerweile sagen, dass ich das mit so ein bisschen Reflexion und mit ein bisschen Abstand alles auch ein bisschen anders sehe. Und zwar finde ich es sehr, sehr leicht, sich darüber zu beschweren, und ich kann auch genau diese Gefühlsregung verstehen. Aber ich finde, das ist so diese ganz einfache Meinung. Und diese ganz einfache Meinung entsteht dann eben auch, wenn man am Tag dieser Eil- oder dieser Breaking-News-Nachricht auf die Straße geht, natürlich am besten irgendwo rund um den Borsigplatz und dann irgendwelche Fans, ich sag mal so mit dieser Nachricht vielleicht auch so ein bisschen überrumpelt und dann sagt so, ja, was haltet ihr denn jetzt davon, wenn er zu Red Bull geht? Und dann sagen natürlich alle, das geht ja gar nicht und er verrät den Fußball und so. Und da bin ich relativ weit von entfernt mittlerweile. Wie gesagt, also ich habe auch dieses Störgefühl gehabt, weil Jürgen Klopp dieses Image hat. Wir haben das ja in der vergangenen Woche auch auf unserem Instagram-Account gepostet, wenn Jürgen Klopp sein Image verkloppt oder beziehungsweise wenn Jürgen sein Image verkloppt. Und natürlich fühlt sich das so an, aber ich finde da ein Bild ganz schön, das hat Micky Beisenherz in seiner Sternkolumne auch geschrieben. Wir haben über Jahre und Jahrzehnte lang, natürlich auch obgleich der vielen Erfolge, die Jürgen Klopp gefeiert hat, der Doublesieg mit Borussia Dortmund, der Champions League Erfolg, der Meistertitel mit dem FC Liverpool, natürlich auch, dass er es geschafft hat, mit Mainz 05 in die erste Fußball-Bundesliga aufzusteigen. Er galt immer als dieser erste, so richtig junge Trainer, in Anführungsstrichen der erste. Er war der in Jeans, er war, wie er sich selber beschrieben hat oder vielleicht sich selber auch dieses Image auferlegt hat. Er war
zerrissene Jeans. Wenn die nicht zerrissen gewesen wären, dann hätte er beim HSV einsteigen dürfen. Wahnsinn. Auch das gehört zu seiner Geschichte.
Auch das gehört dazu. Aber er hat sich eben auch selber so dieses Image natürlich gegeben. Aber beziehungsweise wir haben es ihm natürlich auch ein Stück weit gegeben und haben ihn ein bisschen zu dem gemacht, was wir irgendwie gehofft haben, was er sein kann. Und dieses Bild, um auf das zurückzukommen, von Micky Beisenherz, der hat gesagt, so, wir haben ihn irgendwie irgendwie gefühlt jahrzehntelang auf ein Podest gehoben und jetzt beschweren wir uns, dass die Arme wehtun. Was ich sagen will, ist, dass ich finde, man muss den gesamten Kontext sehen und man zeigt, und zumindest war das so die Reaktion in der vergangenen Woche, jetzt mit dem Finger auf einen, der vermeintlich den Fußball verraten hat. Aber du kannst halt bei einer Sache, wenn du jetzt einfach mal bei Jürgen Klopp anfängst, dann kannst du sagen, okay, Mainz 05, ja, okay, vielleicht kleiner, mittlerweile Bundesliga etablierter Verein. Borussia Dortmund, ja, da sind wir schon bei einer Aktiengesellschaft. Beim FC Liverpool, da sind wir auch bei einem investorgeführten Verein. Also das ist auch schon alles gar nicht mehr so Fußball.
Die Fenway Group aus den USA ist der Investor, ist der Inhaber, ja, ich kann dir folgen.
Das ist auch schon alles gar nicht mehr nur diese alte Fußballromantik, die wir gerne hätten, weil auch dort entsteht der Erfolg mit ganz, ganz viel Geld, mit Geld eines Investors. Und wenn du denn zum Beispiel auch einfach mal in die Fußball-Bundesliga blickst, was haben wir uns gefreut in der vergangenen Saison, dass Xabi Alonso mit dem kultigen Traditionsverein Bayer 04 Leverkusen nun endlich mal für die Wachablösung im deutschen Fußball sorgt. Und natürlich haben wir dann auch gleichzeitig vergessen, dass Bayer mit dem Konzern Monsanto, mit der Tochterfirma, in den vergangenen Jahren eine Milliardenklage gegen sich hat, weil der Unkrautvernichter Glyphosat eben Krebserkrankungen fördern soll. Wir sind bei Borussia Dortmund, die einen fetten Vertrag mit Rheinmetall abgeschlossen haben. Wir sind beim Traditionsverein von der Weser Werder, Wiesenhof Bremen. Wir sind beim VfL Wolfsburg, der mit dem Dieselskandal in den vergangenen Jahren nicht nur Martin Winterkorn gestürzt hat, sondern auch dafür gesorgt hat, dass auch nicht alles in der Unternehmenskette so läuft, wie man sich das eigentlich auf die Fahnen geschrieben hat und ganz so grün und ganz so nachhaltig ist, denn Volkswagen auch nicht. Und dass sie das sowieso nicht sind, das merken sie jetzt gerade, weil sie rückständig sind im Vergleich zur E-Mobilisierung. Dann sind wir beim FC Bayern München, der ganz gerne die Wintertrainingslager in Katar ausgetragen hat und auch die Partnerschaft diesbezüglich immer weiter ausgebaut hat. Und ich will jetzt auch gar nicht mit dem FC St. Pauli und Under Armour anfangen. Ich will nur damit sagen, dass jeder Verein und natürlich auch Holstein Kiel bestimmt irgendwelche Sponsoren hat, die irgendwo und irgendwie Dreck am Stecken haben in ihren Machenschaften und in ihren Macharten. Und im Umkehrschluss muss man letztendlich, finde ich, auch festhalten, dass man sich als Fußballfan dazu entscheidet, diesen Fußball zu lieben und zu mögen. Aber gleichzeitig setzt man sich dann manchmal hin und sagt, jetzt bin ich aber beleidigt mit den verschränkten Armen vor der Brust, wenn die Entwicklung und diese ganze Folklore nicht so voranschreitet, wie ich mir das wünsche. Und ich möchte es noch weiter konkretisieren. Ich denke, dass wir da ganz schnell bei einer Doppelmoral sind. Denn jeder Verein hat doch vorne auf der Brust ein großes, dickes, fettes Logo und ist ein Marketing-Vehikel geworden. Und dafür, dass es genau diese Konzerne gibt, diese Investoren gibt, die investieren, bekomme ich ja genau das, was ich am Ende konsumieren kann, sprich also die Spieler, sprich den sportlichen Wert, sprich die Wettbewerbsfähigkeit und so weiter und so fort. Und dann finde ich es im Gesamtkontext, obwohl ich natürlich auch, und das habe ich gerade eben eingangs auch schon gesagt, ein Störgefühl habe. Und ich mir natürlich auch, wenn man mich fragen würde, Fabian, wie wünschst du dir die Fußball-Bundesliga? Wie wünschst du dir den Wettbewerb? Wünschst du dir mehr Kaiserslautern? Wünschst du dir mehr, ich sag jetzt mal, Gazprom-Schalke in der Fußball-Bundesliga? Oder wünschst du dir vielleicht mehr andere Traditionen in der Fußball-Bundesliga als jetzt zum Beispiel Wolfsburg, Hoffenheim und sonst noch wen? Dann würde ich sagen, ja, natürlich. Aber so ist der Fußball nicht. Und wenn man den Gesamtkontext betrachtet, muss ich sagen, ja, der Fußball ist nicht so. Aber deswegen kann ich letztendlich auch nicht mit dem ausgestreckten Finger und mit der ausgestreckten Hand auf Jürgen Klopp zeigen und ihn dafür verurteilen, dass er jetzt genau das macht, was letztendlich alle anderen auch machen.
Also ich finde, dass du RB Leipzig nicht mit Bayer Leverkusen, Wolfsburg, Hoffenheim vergleichen kannst. Es sind von Konzern geführte Vereine oder Vereine, die auch die 50+1-Regel aus den Angeln heben, außer Kraft setzen. Aber RB Leipzig ist kein Verein. RB Leipzig ist ein Konzern. Red Bull ist alleiniger oder nicht alleiniger Sponsor, aber ist Inhaber dieses Vereins, der, ich glaube, 21 Mitglieder hat. Dort ist kein Vereinsleben gewünscht. Dort haben die Mitglieder kein Mitspracherecht. Und Red Bull hat nicht nur einen Verein. Red Bull hat RB Leipzig, RB Salzburg, Liefering, hat in New York einen Verein, hat in Brasilien einen Verein, in Japan und ist auch mittlerweile an Leeds United in England beteiligt. Und Jürgen Klopp ist dann für diese ganzen Vereine als Global Head of Soccer zuständig. Und das ist, finde ich, der große Unterschied, den RB Leipzig oder das ist der große Unterschied zwischen RB Leipzig und den von dir angesprochenen Verein. So, das ist das eine. Und das zweite ist, Jürgen Klopp, mir ist es im Prinzip egal, was er macht. Und ich sehe es zum Teil so wie du. Nur der Mann, der ist ja wahrscheinlich auf einer Beliebtheitsskala irgendwo oben angesiedelt. Wenn der sich zum nächsten Bundespräsidenten aufstellen würde, dann hätte er gute Chancen, als Bundespräsident gewählt zu werden, weil er wahrscheinlich einer der beliebtesten Deutschen ist, wenn nicht sogar der beliebteste Deutsche. Und er kann sich wahrscheinlich jeden Job im Fußball weltweit aussuchen, ob es englischer Nationaltrainer ist, ob es amerikanischer Nationaltrainer ist, ob es Manager von Verein X oder Sportdirektor von Verein Y ist. Und er entscheidet sich für den unbeliebtesten Verein in ganz Deutschland. So weit würde ich gehen, indem ich sage, RB Leipzig ist der unbeliebteste Verein in ganz Deutschland. Dass er damit seine Sympathiewerte, ob zu Recht oder Unrecht, aufs Spiel setzt, ist doch völlig klar. Zur Wahrheit gehört auch, dass es für RB natürlich ein genialer Move ist. Du bist unbeliebt und holst dir den beliebtesten Deutschen in dein Team. Und ich habe dir auch, als das dann am Mittwoch bekannt gegeben worden ist, da haben wir ja ein paar WhatsApp-Nachrichten hin und her geschickt und haben auch unsere Verwunderung über diesen Wechsel von Jürgen Klopp zum Ausdruck gebracht. Ich habe dir da unter anderem einen Kommentar geschickt, den hat ein Redakteur des Sportinformationsdienstes geschrieben. Erik Roos heißt er. Ich kenne Erik Roos nicht, aber ich fand den Begriff, den er dort verwendet hat, sehr gut. Klopp-Washing. Ich möchte diesen Kommentar nicht gelesen haben oder denen, die ihn nicht gelesen haben, einmal den letzten Absatz, dauert nicht lange, vorlesen. Und das ist dann auch die Begründung dafür, warum ich den Begriff Klopp-Washing ganz gut finde. Also er schreibt dort, Erik Roos, feststeht, größter Gewinner des Deals ist Red Bull, denn wenn es jemandem gelingen kann, das Image des Konzerns im Fußball Deutschland aufzupolieren, dann wohl Jürgen Klopp. Bei schlecht gelittenen Staaten wird das Aufpolieren des eigenen Ansehens mit Hilfe von Sportevents und Superstars bekanntlich Sports-Washing genannt. Red Bull geht nun einen ähnlichen Weg, Klopp-Washing sozusagen. Und das ist sehr, sehr clever von Red Bull.
Ja, das
Bullshit.
Ist
Bullshit. Entschuldigung.
Ja, das ist natürlich sehr, sehr clever und gleichzeitig, also ja, ich oder anders gefragt, was stört dich konkret an dieser Unternehmensstruktur? Diese Frage will
alles.
Ja, aber genau, also ich sag mal so, sie haben ja trotzdem nachdem sie die Lizenz für die erste Mannschaft hier in Deutschland erworben haben und dann daraus RB Leipzig gemacht haben.
Ja, das stört mich ja schon, dass sie nicht ganz unten angefangen sind, sondern in der Oberliga. Das hat der Nordostdeutsche Fußballverband auf dem Gewissen. Aber wir haben ja in den 200 Folgen oft schon kontrovers über die Sinnhaftigkeit und die Sympathie von RB Leipzig im Speziellen diskutiert. Also da müssen wir jetzt ja nicht ganz vorne wieder anfangen, oder wollen wir doch? Eigentlich geht es doch darum, dass Jürgen Klopp jetzt zum RB-Imperium wechselt. Und da gibt es ja bestimmt noch verschiedene Dinge, die man diskutieren könnte. Oder willst du von mir nochmal ganz viele Gründe erfahren, die du schon oft gehört hast, warum ich RB ablehne?
Ja, ich kann das ja auch verstehen. Ich kann diese Gefühlsregung auch verstehen. Nur ich finde, dass man, wie gesagt, den Gesamtkontext sehen muss. Und zwar, dass sich der Fußball nicht erst seit Saudi-Arabien, sondern es gab doch auch schon die großen Investoren Abu Dhabi, damit meine ich jetzt die Emirates und natürlich auch Katar, dass sich der Fußball doch seit Jahrzehnten in eine völlig neue, möchte ich jetzt mal sagen, Richtung entwickelt. Das ist ja.
Aber das muss ich doch nicht gut finden. Ich muss das doch nicht gut finden. Und nochmal, Jürgen Klopp hat wahrscheinlich, wenn er denn wollte, hätte er die Möglichkeit, jeden attraktiven oder auch unattraktiven Job im Fußballbusiness auf dieser Welt demnächst auszuüben und er entscheidet sich für den. Das ist ja sein persönliches Recht, das ist ja auch alles völlig in Ordnung und wahrscheinlich hat er auch einen total super Job. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er überall sein eigenes Büro bekommt. Er wird viel im Homeoffice arbeiten und wird demnächst wohl auch oft als Schnittbild auf den VIP-Tribünen, vor allem in Salzburg und Leipzig zu sehen sein. Schnittbilder sind die Bilder, die man so in Live-Übertragungen oder in Spielberichten sieht, dass dann immer mal wieder so ein Schwenk auf die Tribüne gemacht wird von den Kameras und dann wird Jürgen Klopp sein weißes, geblecktes Zahnpasta-Lächeln umringt von Oliver Minzlaff und anderen RB nahestehenden Größen in die Kameras lächeln. Und das wird wahrscheinlich RB Leipzig sehr viel bringen. Wie, inwieweit er strategisch da wirken kann, hineinwirken kann. Sein Vertrag läuft ja auch nur 18 Monate. Das weiß ich gar nicht. Aber darum geht es auch, glaube ich, gar nicht. Ich habe schon wieder vergessen, wo wir gerade stehen geblieben sind. Aber du warst noch nicht fertig. Du wolltest noch mal, glaube ich, fortführen, dass sich der Fußball geändert hat. Das wissen wir ja alles. Also das ist ja klar.
Ja, ich frage mich,
nur, verändert hat und das geht auch nicht an mir vorbei.
Nein, natürlich nicht. Aber ich will nur damit sagen, ich finde, es ist manchmal, also nochmal, ich möchte es ganz klar ausdrücken. Natürlich finde ich es, oder wenn ich es mir wünschen könnte, natürlich würde ich sagen, ja, ich wünsche mir vielleicht auch jeden Tag den Kicker zurück in der Zeitschriftenausgabe. Und ich wünsche mir vielleicht auch das Panini-Album von 1996, 97 mit Mario Basler vorne drauf, wünsche ich mir auch manchmal zurück. Und ich wünsche mir auch manchmal die Zeiten ohne Social Media zurück. So, und dann kann ich daran festhalten oder ich kann irgendwie versuchen, ein Stück weit mit der Zeit zu gehen, weil ich sonst irgendwie das Gefühl habe, dass ich selber, und das spreche ich jetzt nur für mich, sonst zu einem mürrischen alten Onkel werde, der irgendwie sagt so, oh, das ist nicht mehr mein Fußball und das ist nicht mehr meine Welt. Ein Stück weit ist das auch nicht mehr mein Fußball und ein Stück weit ist das auch nicht mehr meine Welt, aber dann kann ich doch für mich eine ganz klare Entscheidung treffen. Möchte ich diesem Fußball weiter anwohnen oder beiwohnen oder wende ich mich von ihm ab? Und ich finde, wenn man sozusagen die ganze Zeit in Anführungsstrichen nur darüber schimpft und sagt, so mit diesen Investoren geführten Vereinen möchte ich nichts mehr zu tun haben, dann muss ich auch letztendlich so konsequent sein und sagen, okay, dann schaue ich mir das Champions-League-Finale auch nicht an und dann schaue ich mir, weiß nicht, die Club-WM auch nicht an und dann schaue ich mir dies und das und jenes nicht mehr an, weil der Fußball wird in dem Sinne keine Rücksicht auf mich nehmen und sich in meine Richtung wieder zurückverändern, sondern ich kann eine ganz klare Entscheidung treffen, möchte ich diesen Fußball, so wie er ist, weiter konsumieren. Und in der heutigen Zeit mit der Fortentwicklung und mit dem Einfluss der Konzern und der Unternehmen auf den Fußball entstehen eben auch, ja, neue Konstrukte. Das sind eben dann nicht mehr Vereine, die in den untersten Ligen anfangen und dann mit der Gründung der ersten Fußball-Bundesliga über Playoff-Spiele sich dafür qualifizieren. Und nochmal, ja, ich finde, das ist ein schöneres Modell. Aber das Modell ist jetzt mittlerweile auch schon, was war das, 1963, ist nun auch mehr als ein Vierteljahr, mehr als ein halbes Jahrhundert her. Und heutzutage entstehen Clubs, du nennst ja nicht Vereine, sondern oder Mitbewerber, Wettbewerber, entstehen dann halt auch anders. Ich finde das auch nicht gut, aber ich denke mir, das nur immer deshalb zu kritisieren, weil es ein anderer Weg ist, das ist mir dann eben auch, das ist mir zu leicht. Weißt du, was ich meine? Also es ist halt ein neuer Weg, wie Wettbewerber in der Fußball-Bundesliga, in der Champions League oder wo auch immer entstehen, aber eben das nur zu kritisieren, weil es ein anderer Weg ist, das ist mir dann doch manchmal zu leicht, weil dafür finde ich.
Aber wofür soll, womit sollte man sie denn sonst kritisieren? Also,
ja, eben, das meine ich so. Deswegen findet man quasi nur so diesen einen Grund und sagt, sie haben sich nicht so gegründet wie, weiß ich, Werder Bremen einst oder wie.
Ja, es geht ja nicht nur um die Gründung, also um nochmal bei RB Leipzig oder bei RB zu bleiben. Da werden Spieler hin und her geschoben. Wenn RB Leipzig Transfer-Einnahmen von, ich kenne jetzt die aktuelle Zahl nicht, aber Minus und dann ein hoher zweistelliger, vielleicht sogar dreistelliger Millionenbetrag hat, dann ist das überhaupt kein Problem. Dann wird das ausgeglichen. Dadurch hat RB einen Wettbewerbsvorteil, den andere Vereine nicht haben. Und die spielen im selben Wettbewerb, die spielen um dieselben Punkte, um dieselben Titel, aber haben einen riesengroßen Vorsprung. Nimm ein Schwimmbecken, es ist ein Rennen. Du hast 8 Bahnen in einer Schwimmhalle. Auf den Bahnen 1 bis 7 geht das Rennen los und alle springen gleichzeitig ins Wasser. Und auf Bahn 8, das ist dann die Bahn, auf der RB-Schwimmer schwimmt, der hat schon 10 oder 15 Meter Vorsprung und wird das Rennen gewinnen, weil die anderen keine Chance haben langfristig. Und das stößt mir sauer auf. Das finde ich doof. Das heißt ja nicht, dass ich den Fußball nicht mehr konsumieren kann, wenn Leipzig oder Manchester City oder die TSG Hoffenheim oder wer auch immer da mitspielen. Aber wenn Leipzig in der Champions League spielt, dann interessiert mich das nicht. Da bin ich eher für die gegnerische Mannschaft aus dem Ausland. Ich gucke mir die Spiele nicht an. Aber wenn Leipzig in Wolfsburg spielt und ich bin da als Reporter eingeteilt, dann übertrage ich das natürlich, so objektiv es geht. Und ich glaube, ich kann da dann auch umswitchen und objektiv sein. Und wenn Leipzig gegen den SC Freiburg, gegen den VfL Bochum, ich will jetzt gar nicht vom FC St. Pauli sprechen, oder meinetwegen auch gegen Werder Bremen und gegen Eintracht Frankfurt spielt, dann bin ich immer für die gegnerische Mannschaft. Das ist ja völlig klar. Ich kann doch trotzdem den Fußball sehen oder nach wie vor den Wettbewerb, an dem RB Leipzig teilnimmt, weiter verfolgen. Und das würde ich auch machen, wenn es ein zweites, drittes, viertes RB Leipzig gäbe in der Bundesliga. Aber ich glaube, damit würde sich die Bundesliga keinen Gefallen tun. Denn die erste Liga ist jetzt schon in Teilen nicht mehr so attraktiv wie die zweite Liga. Weil dort eben viel mehr Vereine spielen, die Emotionen hervorrufen, die aufgrund ihrer Tradition und aufgrund ihrer Beliebtheit viel mehr Fans anziehen und die auch viel mehr Zuschauer ins Stadion bringen als einige Vereine, die gerade am Spielbetrieb der ersten Liga teilnehmen.
Ich kann das auch nachvollziehen. Ich finde nur, dass man jemanden dafür nicht kritisieren darf, dass er vielleicht Schlupflöcher gefunden hat oder dass er ein Erfolgsmodell sich gebastelt hat. Ein Vergleich. Das ist so, als Social Media, weiß ich, Mitte der 2000er so richtig losging mit Facebook, dann kam irgendwann noch Instagram dazu und dann kam TikTok dazu. Und ich sag mal so, diejenigen welchen, die jetzt damit Geld verdienen, ob das jetzt irgendwie schlau ist, gut ist oder irgendwie nachhaltig ist, das sei mal dahingestellt, die sich aber vielleicht rechtzeitig große Social Media Accounts angelegt haben und auf unterschiedlichen Plattformen mittlerweile eine riesengroße Reichweite erzielen, die kann ich ja nicht dafür kritisieren, weil sie vor mir das besser gemacht haben, als ich jetzt zum Beispiel selber, weil ich gesagt habe, ich habe mich zu spät bei Facebook angemeldet, ich habe irgendwie vielleicht irgendwie gar keine Lust auf Instagram gehabt. Und damit will ich sagen, es hätte doch jeder, auch der FC St. Pauli, auch Holstein Kiel, eine Kooperation, wie das übrigens auch andere Vereine machen. Werder Bremen hat eine Zeit lang mit einem italienischen Verein kooperiert. Es gibt auch andere Vereine in der ersten Fußball-Bundesliga, die mit internationalen anderen Vereinen oder mit chinesischen Vereinen kooperieren. Das hat es auch schon alles gegeben. Ich habe nur das Gefühl, dass da der Aufschrei diesbezüglich nicht so groß ist, sondern ich habe so das Gefühl...
Ja, aber auch zu Recht nicht so groß ist. Der FC Bayern kooperiert mit der Spielvereinigung Unterhaching und verleiht viele Spieler nach Unterhaching, um sie dann irgendwann nach München zurückzuholen, in der Hoffnung, dass sie den Durchbruch schaffen und für die Bayern-Profis wichtig werden. Also das hat doch eine ganz andere Qualität als ein Konstrukt, das 6 Vereine in 6 unterschiedlichen Ländern hat und die Spieler mir nichts, dir nichts hin und her schieben kann. Also das kann man doch überhaupt nicht vergleichen.
Ja, aber man könnte es doch selber genauso machen. Also, aber man hat natürlich dann entsprechend nicht die finanziellen Möglichkeiten, in anderen Ländern entsprechende Nachwuchsakademien aufzubauen. Aber wenn man das täte, oder wie das ja natürlich auch in England auch andere Vereine tun, dann hätte man natürlich auch ein ganz anderes Einzugsgebiet an Talenten und könnte sicherlich auch sich nachhaltig bereichern. Aber wie gesagt, nochmal, sie tun ja in dem Sinne nichts Verbotenes, sondern sie haben nur sehr viel Geld und investieren das in den Sport und machen natürlich auch ein Stück weit den Sport unattraktiver. Das sehe ich definitiv ein. Aber letzten Endes will ich nur sagen, es könnte doch auch, was ist das Äquivalent zu Red Bull, Monster Energy, keine Ahnung was, wenn der FC St. Pauli von Monster Energy gesponsert würde, könnte man ja vielleicht mit ähnlich viel Geld auch ein ähnliches Konstrukt aufbauen. Und dann würde der FC St. Pauli auch noch eine größere Wettbewerbsfähigkeit haben. Und wie gesagt, ich weiß, was du meinst, aber ich finde trotzdem, dass man einen Verein nicht nur deshalb dafür kritisieren darf, dass er...
Nee, man muss auch die Verbände, die das zugelassen haben, kritisieren. Also in dem Fall, die DFL ist für den Spielbetrieb der ersten und zweiten Liga zuständig. Die kann man dafür kritisieren. Man muss aber auch den Nordostdeutschen Fußballverband, und da sind wir jetzt zurück im Jahr 2008, 2009. 2009 war das Gründungsjahr von RB Leipzig. Muss man auch kritisieren, die nämlich das Startrecht dem Verein aus Österreich oder ja der Firma aus Österreich haben sie das Startrecht in der damaligen Oberliga Nordost gegeben und somit auch den schnellen Aufstieg bis in die höchste deutsche Spielklasse ermöglicht. Natürlich muss man auch die Verbände kritisieren, völlig klar.
Wo ich darauf hinaus wollte, ist, dass doch alle Vereine in der ersten, zweiten, von mir aus auch in der dritten Fußball-Bundesliga nicht viel anders machen als RB Leipzig, aber RB Leipzig oder als der Red Bull-Konzern, die machen das halt mit sehr, sehr viel mehr Geld. Also damit will ich sagen...
Ja, aber das ist ja die Ungerechtigkeit.
Ja, aber es ist doch keine Ungerechtigkeit, wenn jemand mehr Geld hat. Also das heißt, damit will ich sagen, dann müssen wir ja wirklich ein ganz anderes Fußballsystem anlegen. Da müssen wir ja sagen, dass alle Vereine, so ein bisschen wie bei Kickbase oder bei Comunio, bei diesen Managern, dass man sagt, jeder bekommt am Anfang der Saison 50 Millionen Euro. Und mit diesen 50 Millionen Euro gucken wir, wer es schafft, sich die beste Mannschaft zu basteln. Okay, dann gehe ich mit. Dann haben wir einen fairen Wettbewerb. Aber so funktioniert ja der Salary Fußball.
Salary Cap zum Beispiel, genau. Also RB hat den Vorteil, weil bei RB jedes noch so große Minus ausgeglichen wird. Und das ist ein Wettbewerbsvorteil. Aber wir kommen jetzt gerade vom Thema Klopp-Werk. Aber ich glaube, auch da kommen wir irgendwie nicht zusammen. Du hast Verständnis dafür. Ich kann die Leute, die, ob sie nun aus Mainz, Dortmund oder auch aus Vereinen kommen oder für Vereine, mit Verein fiebern, für die Klopp nicht gearbeitet hat. Ich kann die Leute, die enttäuscht sind, kann ich verstehen. Also das war auch mein erster Reflex. Und wenn du ehrlich bist, war es auch dein erster Reflex. Zumindest am vergangenen Mittwoch, bevor du den Artikel von Micky Beisenherz gelesen hast.
Das ist jetzt aber gemein, dass du mich jetzt darauf reduzierst. Und das ist überhaupt auch gar nicht der Kern gewesen. Nein, ich habe gesagt, dass ich ein Störgefühl gehabt habe und dass ich das auch erstmal schwierig finde. Oder dass ich erstmal so einen Reflex hatte und gesagt, so, warum denn das und warum macht der das des Geldes wegen? Das habe ich dir, glaube ich, vergangene Woche auch geschrieben, dass ich gesagt habe, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass da, weiß nicht, jemand 10 Millionen auf dem Konto liegen hat und man das mit 5% verzinst, dann kriegt man alleine so und so viel im Jahr nur anhand der Zinsen und es werden nicht 10 Millionen sein, sondern wahrscheinlich eher 50 oder 80 oder 100 Millionen sein. Damit will ich sagen, warum macht man das? Also warum macht er oder unterbricht er da, weiß nicht, sein Sabbatical oder verkürzt das oder so, das habe ich nicht so richtig nachvollziehen können. Aber ich finde dann auch, dass wenn man sich eine Meinung macht, und das ist, finde ich, auch so ein, ich will nicht sagen, ich bin nicht in der Position, dass ich jetzt hier groß appellieren kann, aber ich finde, man muss dann auch manchmal sein eigenes Denken nochmal überdenken und sich überlegen, ja, was sage ich denn jetzt hier? Bölke ich jetzt hier einfach nur irgendwie was raus, weil das irgendwie gerade so der allgemeine Tenor ist? Oder setze ich mich mit der Person Jürgen Klopp auch nochmal ein bisschen intensiver auseinander? Und das habe ich getan. Und dann komme ich zu dem Schluss, dass ich denke, und das hat nichts mit dem Artikel von Micky Beisenherz zu tun, ich habe auch ganz viele andere Artikel gelesen, dann komme ich zu dem Schluss, dass ich glaube, dass Jürgen Klopp auch ein Stück weit zu einer Figur gemacht wurde, die er im Zweifel gar nicht so ist, wie wir sie ganz gerne hätten. Dass er vielleicht nicht schon immer the normal one war, sondern dass er vielleicht auch schon immer the commercial one war, weil er schon immer dicke Werbeverträge angenommen hat und weil er natürlich gerne diese Pölermütze in Dortmund getragen hat. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, unter dieser Pölermütze, unter dieser Bolzermütze, unter dieser so fannahen Mütze, die er da getragen hat, die als Symbol für, er ist einer aus der Kurve, darunter hatte er schon längst gemachte Haare und keine Ahnung, was steht ja auch dafür, dass er mit seinem breiten Grinsen auch da vielleicht ja dann doch nicht so the normal one ist, sondern sehr...
Ja, ganz viele Werbeverträge auch. Ja. Das ist völlig klar, genau. Und ich hab mal, das habe ich dir, glaube ich, auch, ja, sag du erstmal fertig, mach mal fertig und dann habe ich noch einen Punkt.
Ja, schönen Dank. Wie gesagt, nochmal, dass wir ihn dann natürlich ganz gerne in so einer Ecke hätten. Also er ist zweifelsohne, ich glaube, das ist ja nicht nur das, was wir auch erleben in Pressekonferenzen, sondern was ja auch viele ehemalige Spieler über ihn sagen, die mit ihm vor allen Dingen auch in Dortmund zusammengespielt haben, aber auch in Liverpool. Er ist einfach ein sehr, sehr guter Psychologe. Es gibt auch viele, die sagen, er ist jetzt gar nicht so der überragende Trainer. Er hat einen sehr, sehr.
Er ist ein Menschenfänger.
Er hat
viele Experten um sich geschart. Er hat ja auch Leute abgeworben fürs Trainerteam des FC Liverpool, vom Ernährungsberater bis zum Einwurfspezialisten. Ja. Also er hat sich auch die bestmögliche Expertise in sein Trainerteam geholt. Und er ist ein Menschenfänger. Er ist einer, der total positiv rüberkommt. Und das macht sich jetzt ja RB zunutze und das völlig nachvollziehbar zunutze. Und ich finde, so eine Projektionsfläche für die, ich sag's mal in Anführungsstrichen, guten Werte des Fußballs gewesen. Das habe ich ja auch schon gesagt. Und ich habe mal irgendwann einen Podcast, ich glaube Jürgen Klopp bei Arne Zeigler im Podcast gehört. Ich hoffe, ich vermische das jetzt nicht. Aber da wurde er eben auch auf Geld und auf die Anzahl seiner Werbeverträge angesprochen und welche Bedeutung dann Geld für ihn hätte. Und da hat er gesagt, ich gebe es jetzt mal verkürzt wieder, er möchte so viele Generationen wie möglich absichern mit seinem Geld. Und ich glaube, mit dem Vertrag, den er bei RB unterschrieben hat, ist er diesem Ziel noch einen Schritt näher gekommen. So viele Generationen wie möglich absichern. Das kann ja auch eine Motivation sein.
Ja, aber wenn man jetzt mal sieht, dass er da in den vergangenen Jahren bei Liverpool, das sind ja alles nur so ein paar Gerüchte, aber es gibt dann ja auch so ein paar Leaks und ein paar Hintergrundinformationen, wenn er da irgendwie in den vergangenen Jahren seine 20 Millionen verdient hat und wie gesagt, Werbeverträge noch und nöcher. Ich glaube, dann ist er jetzt auf diese 10 Millionen pro Jahr bei Red Bull. Also wirklich auch.
Sind es 10 Millionen? Sind es nicht noch mehr? Ich habe keine Zahl
gesehen,
gelesen.
Ich meine, es sind 10 Millionen. Ich habe das irgendwie in der vergangenen Woche eben auch noch mal so gehört. Oder dazu muss man sagen, das sind Sky-Informationen, aber die sind ja auch häufig relativ nah dran. Aber ob das jetzt
Sky is the limit.
Ja, ob das jetzt stimmt oder nicht, das weiß ich nicht. Aber ja, wie gesagt, das Geld deswegen wird er das, glaube ich, nicht nur gemacht haben. Ich glaube, das, was er ja auch gesagt hat, er versucht das irgendwie als spannendes Projekt zu begreifen und ja.
Naja, aber das sind ja so Sätze, die kann auch der Pressesprecher in eine Pressemitteilung packen und er hebt dann den Daumen und sagt, ja, mach mal fertig so. Ne? Also solche Sätze kannst du jeden in den Mund legen. Ich glaube, ein Punkt, das kann ich mir tatsächlich auch vorstellen, er hat ja auch gesagt, als er dann sein Sabbatical, das nun ja am 1. Januar 2025 offiziell endet, angetreten hat, wie zehrend diese Jahre von 2015 bis Frühjahr 24 gewesen sind beim FC Liverpool, also dass man da ausgebrannt ist und dass man auch mit 57 Jahren dann spürt, dass die Kräfte eben nicht mehr so zahlreich vorhanden sind wie noch vor einigen Jahren. Das kann ich auch verstehen und dass man sich vielleicht dann die Entscheidung trifft, okay, im Vereinsfußball sehe ich meine berufliche Zukunft nicht mehr. Das ist natürlich jetzt auch erstens ein ganz anderer Job und auch ein viel ruhigerer Job, vielleicht ein viel entspannterer Job. Das mag auch in seinen Überlegungen eine Rolle gespielt haben. Plus die Honorierung, die ja, ob es nun 10 Millionen sind oder weniger oder mehr, auch nicht ganz unwichtig ist.
Ja. Also ich möchte zwei Sachen nochmal festhalten. Und zwar die eine Sache ist die, dass ich denke, dass sich der Sport ganz generell in eine schwierige Richtung entwickelt. Das habe ich ja schon gesagt. Und damit meine ich, dass es immer schwieriger wird, Sponsoren zu generieren, ganz generell. Also der Breitensport ist davon ja nochmal mehr betroffen, wenn du dir die einzelnen olympischen Sportarten anguckst. Und wenn du dir natürlich vielleicht auch die Olympischen Spiele anguckst, in welchen Städten, in welchen Ländern, auf welchen Kontinenten und unter welchen menschenrechtlichen Bedingungen die häufig ausgetragen werden, wie viel Natur abgeholzt wird und so weiter und so fort. Das alles gehört natürlich damit zu. Und der Fußball ist am Ende die Speerspitze oder vielleicht auch der Eisberg, der oben rausguckt und da ist das meiste Geld und wie gesagt, noch einmal, das ist nicht nur dieses Red Bull Imperium, sondern das sind auch andere fragwürdige oder Unternehmen mit fragwürdigen Strukturen, ja, die ihr Geld
Katar,
da reinstecken.
Saudi-Arabien.
Ja. Und deswegen fällt es mir einfach
so schwer, mit dem Finger auf ihn zu zeigen. Das ist das eine. Dass es trotzdem nicht meine Haltung ist im Sinne von so, dass ich das für gut heiße oder dass ich dieses Vorgehen als zuträglich erachte, das ist auch völlig klar. Ich finde nur aber auch, weil eben Jürgen Klopp ist, haben wir jetzt dieses Störgefühl. Sandro Schwarz ist zum Beispiel Trainer bei Red Bull New York. Als der da hingegangen ist, hat, glaube ich, keiner irgendwo und irgendwie gezuckt. Und als der, weiß ich, vorher in Moskau, glaube ich, auch mal war, da hat irgendwie auch keiner irgendwie großartig gezuckt. Damit will ich nur sagen, dieses Empörungspotenzial, nur weil es jetzt Jürgen Klopp ist, ist mir manchmal einfach ein Stück weit zu leicht und zu einfach gesprungen, weil ich nochmal, ich finde, Jürgen Klopp hat irgendwie eine mitreißende Ausstrahlung. Wie gesagt, er ist ein Menschenfänger. Aber ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass es unbedingt jetzt dieser Messias ist, für den wir ihn halten oder dieser Methusalem, so dass wir sagen, das ist jetzt wirklich, also wenn es auf der ganzen Welt noch einen gibt mit einer weißen Weste, dann ist es nicht Hansi Müller vom VfB Stuttgart, sondern dann ist es Jürgen Klopp. Und da gehe ich einfach nicht mit, sondern ich denke mir, er ist vielleicht einer, der sich ein gutes Image aufgebaut hat, das man aber vor allen Dingen auch als Fußballfan noch weiter katalysiert hat. Und jetzt geht er eigentlich vielleicht auch the normal Weg, nämlich den Weg des Geldes, wie das alle in diesem Geschäft machen. Und jetzt haben wir großes Empörungspotenzial. Und das ist so das Einzige, woran ich mich störe, weil ich finde, dass zu diesen Äußerungen, die man ja auch, das ist, finde ich, ganz generell in unserer Gesellschaft immer mehr der Fall, auch natürlich bedingt durch Social Media, dass wir sagen, wir haben ein Störgefühl und wir bluffen das jetzt irgendwie mal ganz kurz raus und wir schreiben das jetzt mal irgendwo rein. Aber wer macht sich denn wirklich auch nochmal die Gedanken und wer schaut dann wirklich nochmal in die Biografie und wer schaut dann wirklich nochmal in die Werbeverträge, nicht nur von Jürgen Klopp, sondern in die vielleicht auch des eigenen Vereins und der eigenen Idole. Und dann denke ich mir so, dann wird auch irgendwann die argumentative Luft ein bisschen dünner. Und das ist so das, was ich manchmal sehr doppelmoralisch finde, wenn wir dann einfach nur auf jemanden draufhacken, weil wir jetzt in dem Moment gerade das Gefühl haben, ah, Red Bull mögen wir sowieso nicht, dann mit Jürgen Klopp, und dann haben wir jetzt einen Grund dafür gefunden. Das ist so mein Punkt. Und wie gesagt, nochmal, letzter Punkt von mir, dass ich mir auch eine Fußball-Bundesliga von 1963, weiß ich, mit Preußen Münster und so lieber wünschte, das steht auf einem anderen Blatt Papier, aber dieser Wunsch wird aller Voraussicht nach nicht erhört werden.
Ja, kann ich nachvollziehen. Also vor allen Dingen das, was du zu Jürgen Klopp gesagt hast. Eine Anmerkung noch von mir und dann können wir das Thema auch gerne wechseln, weil wir haben uns jetzt ja hier wirklich von links nach rechts und wieder in die entgegengesetzte Richtung gedreht. Also wir sind beide bei unserem Punkt geblieben. Das finde ich auch gut. Es soll ja auch mal ein bisschen kontrovers diskutiert werden. Wir haben uns auch oft zu sehr lieb hier in diesem Podcast. Und man muss ja auch nicht immer einer Meinung sein, aber du hast Sandro Schwarz, seinen Weg nach New York, also zu Red Bull New York, mit dem von Jürgen Klopp verglichen. Ich glaube, Sandro Schwarz hat jetzt nach seinem nicht ganz so glücklichen Engagement in Russland nicht mehr so viele Möglichkeiten gehabt. Jürgen Klopp nochmal, seine Beliebtheitswerte sind so in Deutschland, dass er locker auch der kommende Bundespräsident hätte werden können. Ich glaube, er kann in die Lostrommel greifen und kann sich das beste Angebot rausziehen, das es im Fußball gibt. Und er hat sich halt für dieses Angebot entschieden. Das ist sein gutes Recht. Warum ich es nicht gut finde, habe ich jetzt hier schon mehrfach gesagt. So,
ich wollte noch eine Sache sagen. Das fand
durchatmen
ich irgendwie.
Durchatmen wollte ich gerade vorschlagen.
Ja, wir atmen jetzt durch. Und ich habe dich übrigens auch trotzdem lieb. Aber das ist ja wie in einer guten Ehe so. Nur weil man mal unterschiedlicher Meinung ist, stellt man natürlich das große Ganze nicht in Frage. Aber ich wollte noch mal zwei Sachen dazu sagen, weil ich mir die Frage gestellt habe: Wie ist es denn wohl, wenn, ich sag jetzt mal, RB Leipzig plötzlich auf mal eine Megakrise hat und man braucht einen Interimstrainer, einen Motivator und man trennt sich vielleicht von Marco Rose. Gibt es dann nicht doch, ich weiß, offiziell soll Jürgen Klopp in das operative Geschäft nicht einsteigen und nicht einschreiten und nicht eingreifen, aber ja, ist es denn vielleicht doch irgendwann und irgendwie in einer Konstellation, das haben wir alles schon erlebt, dass dann plötzlich auch mal der Manager oben von der Tribüne, ich will jetzt nicht von Dieter Hecking sprechen, aber ich meine, dann kommt vielleicht doch auch nochmal derjenige von oben runter und übernimmt für 2-3 Spiele. Auszuschließen ist es nicht. Und in dem Kontext habe ich recherchiert, dass Jürgen Klopp eigentlich relativ viele Buddies in diesen Verein hat. Also auf der einen Seite.
Der Rose vor allen Dingen, Marco Rose, alter Mainzer Buddy bei Leipzig, ja klar.
Genau, die kennen sich seit über 20 Jahren. Rose hat unter Klopp in Mainz gespielt, aber auch der Salzburg-Coach, ich hoffe, ich spreche ihn jetzt richtig aus, das ist Pepin Linders, der war 9 Jahre der Co-Trainer in Liverpool und auch zu Sandro Schwarz hat er eine freundschaftliche Beziehung, ja. So habe ich das zumindest gelesen. Und weil ich mich auch natürlich gefragt habe, das ist natürlich so ein bisschen dieses Top-Down-Management, also von oben runter. Ich hätte mir auch vorstellen können, wenn du jetzt in den einzelnen Vereinen Coaches gehabt hättest, die vielleicht auch sehr, ich sag mal jetzt, sehr meinungsstark sind oder einen großen Charakter mit sich herum und vor sich hertragen, dann wäre das vielleicht auch gar nicht so cool gewesen, wenn du jetzt auf mal einen Trainer installierst, der sozusagen über allem steht, im wahrsten Sinne des Wortes, und dir jetzt auf mal zeigen soll, obwohl du mit RB Leipzig, weiß nicht, oder mit RB Salzburg oder wo auch immer, vielleicht ja auch schon ganz gut dastehst, aber der dir nochmal zeigen soll, wie es eigentlich richtig geht. Also das hätte natürlich auch für Störgefühle oder Störfeuer sorgen können, aber in diesem Fall gehe ich nicht davon aus.
Ja, trotzdem ist das ja eine interessante Überlegung, was passiert, wenn einer vor allen Dingen dieser beiden europäischen Vereine Salzburg oder Leipzig in eine große Krise kommt, dann wäre es ja naheliegend, Jürgen Klopp zum Interimstrainer zu machen. Schwierig. Also bei Salzburg ist ja, glaube ich, auch gerade eine Krise im vollen Gange. Bei Leipzig ist punktgleich mit dem FC Bayern an der Tabellenspitze der Bundesliga. Da müsste die Krise schon extrem sein, um sich dann von Marco Rose zu trennen, glaube ich.
Und weißt du übrigens, wer das vor Jürgen Klopp war? Der Gérard Houllier, kennst du den noch?
Naja, Ralf Rangnick war das auch mal, Dietmar Beiersdorfer war das auch mal, Gérard Houllier kenne ich auch noch, ja. Also Global Head of Soccer waren Rangnick, hätte gedacht, Rangnick wäre sein direkter Vorgänger gewesen. Beiersdorfer, Didi Beiersdorfer, der jetzige Sportdirektor des FC Ingolstadt, der war es auch mal.
Ja, aber Gérard Houllier hat zum Beispiel auch schon damals die Transfers mit eingefädelt, von Upamecano, Naby Keita und so. Und das kann sein, dass Jürgen Klopp dann da auch mit am Verhandlungstisch sitzt und dann eben wieder den Menschenfänger macht und dann wieder sein Fangnetz rausholt. Und dann gucken wir mal, ob nicht nur Stiefel, sondern auch Fußballschuhe im Netz landen.
Ja. So, wir haben ein Thema abgearbeitet, das jetzt plötzlich doch mehr Raum in Anspruch genommen hat,
David
als
Raum.
Ursprünglich erwartet. David Raum, genau, der ist dann in Zukunft auch Angestellter von Jürgen Klopp als Global Head of Soccer bei Red Bull Shit. Okay, das sage ich jetzt zum allerletzten Mal. Aber Bullshit war auch das, was Kevin Behrens, der aktuelle Profi des VfL Wolfsburg, da abgesondert hat bei einer Signierstunde in Wolfsburg im September. Du hast es vorhin schon angesprochen. Er sollte ein Regenbogentrikot unterschreiben und hat dann sinngemäß gesagt, diese schwule Scheiße unterschreibe ich nicht. Und dann ist das eingetreten, was meistens eintritt. Er hat sich in einem Statement des VfL Wolfsburg, das vom VfL Wolfsburg veröffentlicht worden ist, entschuldigt und hat gesagt, er sei nun gar nicht homophob. Es soll eine Aussprache gegeben haben mit dem Sportdirektor Sebastian Schinzilords. Und Bernd Neuendorf, der Präsident des Deutschen Fußballbundes, hat das Verhalten von Behrens als inakzeptabel beschrieben. Vor einem Jahr übrigens hat er Julian Nagelsmann sein Debüt als Bundestrainer gegeben. Auf den Tag genau vor einem Jahr im Hartford. Länderspielreise in die USA, Deutschland-USA. Die Deutschen haben gegen die Amerikaner 3-1 gewonnen. Damals im Aufgebot Kevin Behrens, noch bei Union Berlin unter Vertrag stehend, jetzt in Wolfsburg auf dem Abstellgleis. Wir haben ja eben kontrovers diskutiert. Ich glaube, bei diesem Thema werden wir einer Meinung sein. Ich will dich jetzt gar nicht fragen, wie findest du das? Ich will die Frage mal ein bisschen anders stellen. Also ich persönlich glaube ja nicht, dass Behrens ein Einzelfall ist. Das ist ja wie in der gesamten Gesellschaft. Nicht alle sind so open-minded, was LGBTQ angeht. Und das ist im Fußball logischerweise auch so. Und Kevin Behrens hat das, was er gedacht hat, laut ausgesprochen. Und das ist jetzt zum Boomerang geworden und ihm wieder auf die Füße gefallen. Das ist das eine. Und dann will ich, was man ja nie macht eigentlich, noch eine Anschlussfrage stellen. Wie bei einer Pressekonferenz,
eine Anschlussfrage,
wenn da jemand auf dem Podium sitzt. Ich habe zwei Fragen. Die erste habe ich gerade vorgetragen. Und die zweite, hätte der VfL Wolfsburg Behrens entlassen sollen, kündigen sollen? Das möchte ich jetzt mit dir diskutieren.
Ja, find ich gut, die Frage. Ist ganz witzig. Ich habe gerade gestern diese Diskussion mit einem Freund, den ich an dieser Stelle grüßen möchte, der auch hin und wieder diesen Podcast hört, eigentlich nicht nur hin und wieder, sondern eigentlich in aller Regelmäßigkeit diesen Podcast hört, genau diese Frage diskutiert. Und ich gehe erstmal natürlich damit mit, da geht es natürlich um Werte, die man vertritt, nicht nur Werte eines Vereins, nicht nur Werte einer Nationalmannschaft, sondern ganz generell Werte einer Gesellschaft. Und ich finde, dieses Verhalten ist ein absolutes No-Go und inakzeptabel, da gehe ich komplett mit. Und gleichzeitig bin ich der Meinung, und zwar ganz generell, jetzt nicht nur in Bezug auf Kevin Behrens, dass es auch zu unserer gesamtgesellschaftlichen Verantwortung dazugehört, dass wir nicht immer sofort den Reflex haben, dass wenn jemand in Anführungsstrichen, nee, nicht nur in Anführungsstrichen, wenn jemand etwas Dummes tut, dass man ihn dann von der Gesellschaft ausgrenzt und dass man ihn dann auch nicht sozusagen aus dem Verein ausgrenzt, sondern ich finde, wir haben die Möglichkeit in unserem Land voneinander zu lernen. Das beginnt damit, wenn du zum Beispiel zur Schule gehst, später eine Ausbildung machst oder auch ein Studium erlernst. Und ich finde auch, dass sich die Strafmündigkeit und die Bewertung der Strafe verändern muss. Als Kind bist du sicherlich nicht so strafmündig wie ein Erwachsener und darfst dir sicherlich auch nicht mehr so viel erlauben, beziehungsweise musst die Verantwortung, also die Konsequenz am Ende dann auch dafür tragen. Aber ich finde trotzdem, und das meine ich noch einmal, dass es ein leichtes ist, wenn man jeden, der Dummes tut, von der Gesellschaft ausschließt. Und dann hast du irgendwann, keine Ahnung was, die eine Seite, die ausgeschlossen ist, oder weiß nicht, 5%, 20%, 30%, die ausgeschlossen werden von der Gesellschaft. Ich finde es viel schöner und ich finde es viel wichtiger und ich finde es auch vor allen Dingen viel richtiger, wenn man in den Dialog geht und versucht, Menschen von dem, in Anführungsstrichen, Richtigen zu überzeugen. Wenn man jemanden auch nochmal zu sich heranzieht, in diesem Fall Kevin Behrens, und sagt, du, das, selbst wenn es nur ein blöder Spruch gewesen ist, weißt du, was das eigentlich bedeutet? Weißt du, was das für ein Tritt in die Magengegend homosexueller Fußballerinnen und Fußballer ist, die sich noch nicht geoutet haben, die seit Jahren darum kämpfen, vielleicht auch mit sich kämpfen, mit sich ringen, entsprechend irgendwann mal vielleicht ein Outing zu vollziehen, dass wir im Jahr 2024 noch immer nicht an dem Punkt sind, dass jeder den lieben darf, den er ganz gerne lieben möchte, zumindest in der Öffentlichkeit nicht kommuniziert. Was ist das möglicherweise auch für Wasser auf die Mühlen von entsprechenden ebenfalls homophoben Gruppierungen oder Einzelpersonen in Fan Blöcken, die vielleicht dich sozusagen dann auch noch mit aufnehmen als jener, der das katalysiert, diese idiotische Meinung und so weiter und so fort. Und wenn du dann am Ende des Tages merkst, du kannst in diesem Gespräch niemanden A erreichen oder dass er B zum Wiederholungstäter wird, dann finde ich, dann müsste man über weitere Konsequenzen nachdenken. Aber ich finde, dass es falsch ist, immer als ersten Reflex zu sagen, so, okay, der ist jetzt nicht so, wie ich mir das jetzt gerade wünsche und der entspricht jetzt auch gerade nicht unseren Werten. Und was ist die Reaktion darauf? Alles klar, den kicken wir raus. Das ist, finde ich, das ist so leicht. Und deswegen, wie gesagt, spreche ich da von der gesamtgesellschaftlichen Verantwortung, dass wir nicht nur mit Kevin Behrens, sondern ganz generell mit Idioten uns schon auch nochmal auseinandersetzen, bevor wir sie sofort negieren.
Ja, es wäre sicherlich einfach gewesen, für den VfL Wolfsburg Behrens auszuschließen, weil er unter Ralf Hasenhüttl aktuell ja auch keine Rolle spielt, nach Einschätzung des Trainers ja keinen wirklich sportlichen Wert mehr für die Mannschaft hat. Also hat wirklich bisher nur sehr, sehr selten gespielt. Aber was mir aufgefallen ist, der VfL Wolfsburg hat immer mal wieder Spieler gehabt, die mit dem Regenbogentrikot, mit der Regenbogenbinde ein großes Problem haben. Man muss dazu sagen, der VfL Wolfsburg war 2018 der erste Verein, der seine Teams, also die Bundesligamannschaft der Frauen und der Männer, mit der Regenbogenkapitänsbinde ausgestattet hat, ein klares Zeichen setzen wollte und will.
Die hatten auch, glaube ich, auch als erstes diese Regenbogen-Eckfahne. Entschuldigung, dass ich unterbrochen habe, ne?
Das weiß ich gar nicht. Aber 2018, als dann die Regenbogenkapitänsbinden eingeführt worden sind, hat sich Josep Brekalo auch sehr homophob geäußert. Er hat auf Instagram Likes unter homophoben Kommentaren geteilt und anschließend hat er sich auch entschuldigt und hat gesagt, dass er alle Menschen und ihre Art zu leben respektiert, aber dass dies seiner christlichen Überzeugung widerspreche. Also dieses Statement ist dann halt auch über die Kanäle des VfL Wolfsburg verbreitet worden. Das war 2018 und gar nicht so lange her, etwas länger als ein Jahr her, Juni 2023. Felix Metscher, ja, der hat, als der Pride-Monat Juni ausgerufen wurde, der wird von der Homo-, Bi- und transsexuellen Community gefeiert, da hat er ein homophobes Video eines amerikanischen Rechtspopulisten geteilt. Ja. Und danach hat er sich dann auch damit rausgeredet, er sei nicht homophob, aber das widerspreche seinem evangelischen Glauben. Metscher ist dann im selben Monat noch von Wolfsburg nach Dortmund zu Borussia Dortmund gewechselt, spielt immer noch für den BVB und wurde dann natürlich auch von den Fans nicht unbedingt mit offenen Armen empfangen, weil die das natürlich auch mitbekommen haben. Also Behrens jetzt, Metscher vor einem Jahr, vor etwas mehr als einem Jahr und Brekalo 2018. Drei Wolfsburger, die da Probleme machen und der VfL hat sich immer so verhalten wie jetzt auch, die Spieler begnadigt und hat dann Pressemitteilung veröffentlicht, in denen sie die Möglichkeit bekam, sich zu entschuldigen. Und wenn das zum dritten Mal passiert, dann ist das gut, das sind alles Einzelfälle, aber irgendwie, ich habe auch überlegt, ob es da einen Zusammenhang gibt, wahrscheinlich nicht, weil es ja jeweils Individuen sind, die sich so verhalten und so geäußert haben und sie sprechen wahrscheinlich vielen aus unserer Gesellschaft, aus dem Herzen und bekommen dementsprechend ja, nachdem sie diese Äußerung getätigt haben, auch Likes und Applaus, virtuellen Applaus vor allen Dingen. Und ja, es ist total schwierig, da als Verein dann sich so zu verhalten, dass man sich arbeitsrechtlich auch auf der sicheren Seite bewegt. Ich weiß gar nicht, wie das ist, wenn Behrens jetzt die fristlose Kündigung bekommen hätte. Am Ende hätte er vielleicht die juristische Auseinandersetzung gegen den VfL Wolfsburg gewonnen. Ich stelle einfach mal die Vermutung auf, ich weiß es nicht. Aber es ist natürlich, da hat Bernd Neuendorf recht, inakzeptabel, was Behrens da gesagt hat.
Was sagt denn dein Bauchgefühl? Hätte Kevin Behrens entlassen werden müssen oder hätte er deiner Meinung nach, hätte man ihm kündigen müssen?
Total schwer zu beantworten, total schwierig, sich da klar zu positionieren. Ich hätte es mir gewünscht als Statement, andererseits finde ich das, was du gesagt hast, mit der zweiten Chance auch nachvollziehbar. Ich weiß nur nicht, ob solche Gespräche mit der Begründung, das wäre ja wirklich ein starkes Argument gewesen, das du gerade genannt hast, versetz dich doch mal in homosexuelle Fußballer und Fußballerinnen, die mit sich ringen, um sich vielleicht zu outen. Vielleicht kennst du sogar welche, vielleicht arbeitest du sogar täglich mit welchen zusammen. Wie wirkt das auf die und wie sehr schüchtert sie das ein, wenn sie wissen, dass es immer noch Menschen gibt, die so denken wie du und das auch so offensiv äußern? Also das wäre ja eine empathische Erklärung gewesen. Ich bezweifle nur, dass, wer soll es denn sein? Sebastian Schinzilotz spricht dann so mit Kevin Behrens oder jemand anderes aus dem Trainerteam des VfL Wolfsburg. Ich glaube, dass diese Gespräche dann eben nicht stattfinden.
Ja. Ja.
Ja. Aber das, da sind wir ja nun völlig einer Meinung, ne? Also die Diskussion, die können wir ja schon fast abbrechen an dieser Stelle, weil wir da anders als beim Thema Klopp und RB komplett auf einem Nenner sind. Aber alles andere hätte mich auch gewundert.
Das ist so. Ach Mensch, Auge. Es lebt ja, oder beziehungsweise dieser Podcast lebt ja auch häufig davon, dass wir so ein bisschen schildern, was wir so erlebt haben. Du bist in der Allianz Arena in München, die zum Tag
heute
der Deutschen
Abend
Einheit
erst.
Heute Abend, heute am Montag, die zum Tag der Deutschen Einheit in Schwarz-Rot-Gold erleuchtete. Und heute Abend möglicherweise sowohl Schwarz-Rot-Gold als auch eben Blau-Weiß und Rot trägt. Hast du schon irgendwas erlebt? Hast du mal wieder im selben Bett wie Antonio Rüdiger geschlafen, wie damals in Wolfsburg? Ah, nee, das war irgendwie Eintracht Frankfurt, ne? Du hast im selben Hotel Eintracht wie Eintracht Frankfurt, übernachtet. Ja. Hast du in schon Braunschweig. Jemanden gesehen? Hast du irgendwo schon mal mit einem Gestrüpp auf dem Kopf, mit deinem Paparazzi-Tele irgendwie schon irgendwas erspäht, was nur Anschlusshörerinnen und Anschlusshörer wissen können?
Nein.
Nein?
Okay. Ich bin so weit entfernt von der Nationalmannschaft wie die meisten Münchnerinnen und Münchner. Die Nationalmannschaft wird jetzt wahrscheinlich eine lockere Anschwitzeinheit im Steigenberger Hotel oder wo auch immer absolvieren. Ich bin in der Arnulfstraße in einem ganz anderen Hotel untergebracht. Die Arnulfstraße ist da, wo sich auch der Münchner Hauptbahnhof befindet.
Ja.
Und ich werde die Nationalspieler heute Abend sehen, wenn sie den Rasen betreten und wenn ich dann auf der Reportertribüne in der Allianz Arena Platz nehmen werde. Nein, ich habe von denen noch gar nichts mitbekommen und ich habe jetzt auch einen anderen Arbeitsauftrag für die mir verbleibenden Stunden bis zum Anpfiff bekommen. Ich muss ja dann Janker suchen und die Aufgabe nehme ich natürlich genauso ernst wie der eine überrascht den anderen. Das ist doch jetzt mal eine Überleitung, mit der man arbeiten kann. Die Kultrubrik wartet darauf, jetzt hier gleich in Erscheinung zu treten. Bist du bereit?
Ja, wir müssen das machen.
Wir müssen.
Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
Der eine überrascht den anderen.
Es passt noch so ein bisschen zu München, deswegen würde ich gerne anfangen.
Bitte.
Wer mit der Bahn fährt, kann viel erleben. Ich bin mit der Bahn angereist von Hamburg nach München. Stichwort Green Production. Und es gab so gut wie keine Verspätung. Das ist eigentlich schon die Sensation des Tages. Aber während man Bahn fährt, hat man natürlich viele Möglichkeiten. Man kann die Anstoß-Playlist rauf und runter hören. Man kann Podcasts hören, was ich getan habe. Fest und flauschig habe ich gehört. Und dann kann man auch überlegen, was könnte denn ein toller Beitrag für die Kultrubrik sein? Und da habe ich mir so gedacht, ich mach's mal so wie es auf der Bahnfahrt, wie die Natur auf der Bahnfahrt an mir vorbeigeflogen ist. Wenn du von Hamburg nach München fährst, dann hält der Zug an 8 Haltestellen. Und jede Haltestelle hat ja auch einen Fußballverein. Und du sollst mir sagen, ich habe gehalten, beispielsweise in Harburg. Du sollst mir sagen, welcher Fußballverein gehört zur Stadt? Harburg ist jetzt nur das Beispiel, das einleitende Beispiel. Harburg ist ein Stadtteil von Hamburg. Die Antwort wäre dann, ja, Harburg, das ist der Harburger TB. Der ist gerade in der Bezirksliga Süd Tabellenneunter. Das ist aber auch der Harburger SC, der ist Tabellenzweiter. Und dann gibt's ja auch noch den Harburger Türksport. Auch der spielt in der Bezirksliga Süd. Also das ist das Beispiel Harburg. Und genauso fahren wir jetzt meine Route weiter ab und halten in Hannover. Wie heißt denn der ranghöchste Verein aus Hannover und in welcher Liga spielt er? Das ist jetzt mal ein ziemlich simpler Einstieg für dich.
Hannover 96, zweite Liga.
Richtig. Dann fährt der Zug weiter. Es war natürlich eine Dampflok und er hält in Göttingen. Und das wird jetzt ein bisschen komplizierter.
Göttingen.
Wo spielt der ranghöchste Verein aus Göttingen und wie heißt er?
Ich würde sagen, der heißt Frisch auf Göttingen. Nein, ich würde sagen, der heißt TuS Göttingen.
Nee.
Arminia Göttingen.
Ich erlöse
FC
dich.
Göttingen.
Nein.
RB Göttingen.
Es sind zwei Vereine, die in der Landesliga Braunschweig spielen. Der erste SC Göttingen 05 ist aktuell Tabellenzweiter in der Landesliga Braunschweig, hinter Wolfenbüttel übrigens, aber das ist ein anderer Bahnhof. Und dann gibt's noch die SVG Göttingen, die ist Tabellenelfte in der Landesliga Braunschweig. Wir lassen den Zug weiterfahren. Tu. Nächster Halt, Kassel-Wilhelmshöhe. Wie heißt der Verein aus Kassel und wo spielt er? Der ranghöchste Verein aus Kassel.
Du meinst dort, wo Holstein Kiel damals in die dritte Liga aufgestiegen ist. Das ist Hessen Kassel.
Ja.
Und die spielen wahrscheinlich in der Regionalliga, oder?
Ja, Regionalliga, ja. Südwest, ja. Tabellen 15. Ich habe mir mal den Kader angeguckt. Im Sturm spielt jemand, der genauso heißt, nämlich Sturm. Severo Sturm im Sturm von Hessen-Kassel. Da kann man einige Wortspiele draus machen. Der Zug fährt weiter. Wir bleiben in Hessen und er hält in Fulda. Wie heißt der Verein aus Fulda, der am höchsten spielt?
Franco Fulda. Nee, TuS Fulda.
Nee, es ist die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz. Okay. Lehnerz ist ein Stadtteil von Fulda. SG Barockstadt Fulda-Lehnerz spielt in derselben Liga wie Hessen-Kassel in der Regionalliga Südwest, aktuell Tabellenelfter. Und Borussia Fulda ist auch ein Verein, den hätte ich jetzt auch mit Fulda in Verbindung gebracht. Den gibt's immer noch, aber der spielt nur noch in der KOL-Mitte. KOL ist dann wahrscheinlich Kreisoberliga. So, wir fahren weiter, verlassen das Bundesland Hessen und wir kommen in Bayern an, aber noch nicht in München, noch lange nicht in München. Wir halten in Würzburg.
Würzburger Kickers.
Ja.
Nicht in die dritte Liga aufgestiegen.
Richtig. Das heißt?
Das heißt, sie spielen in der Regionalliga.
In der Regionalliga Bayern, ja. Tabellendritter mit Martin Lanich neuerdings als Trainer. Schöne Grüße. Der Zug fährt weiter und hält in Nürnberg.
Das ist natürlich der Verein von Miroslav Klose, der erste FC Nürnberg. Und der spielt in der zweiten Liga.
Richtig. Und dahin fahren die wenigsten mit dem Zug, viele mit dem Auto und noch mehr mit dem Audi. Wir halten in Ingolstadt.
Ingolstadt spielt in der dritten Liga, oder?
Ja. Tabellenelfter, Trainerin, und das ist wirklich interessant, Sabrina Wittmann, die einzige Trainerin im deutschen Profifußball. Dietmar Beiersdorfer ist der Boss, der ja auch schon mal so etwas war, wie Jürgen Klopp demnächst bei RB sein wird. Und jetzt wird's schwierig, Endstation München. Nenne mir einen Verein aus München, am besten den Verein, der am höchsten spielt.
Dann ist es natürlich der FC Bayern.
Das ist richtig. Sehr gut. Du bist jemand, den ich auf meine nächste Bahnreise unbedingt mitnehmen würde. So kann man arbeiten. So kommen wir zueinander. Und jetzt kommst du.
Ja, natürlich noch der Sonderzug. Der fährt natürlich nach Pankow und so.
Ja, also wir schauen natürlich jetzt ganz kurz einmal hier in die Statistiken rein. Und zwar muss ich das hier ganz kurz öffnen. Warte mal ganz kurz. Und zwar, lieber Michael, wird deine Aufgabe sein. Jürgen Klopp hat schon mit sehr, sehr vielen Marken zusammengearbeitet. Und ich möchte von dir wissen, hat Jürgen Klopp für diese Marken geworben, ja oder nein? Bist du bereit?
Ja, ich bin bereit.
Okay. Jürgen Klopp, hat er geworben für Opel?
Ja.
Die Antwort ist richtig. Wir machen weiter. Jürgen Klopp, hat er geworben für Volkswagen?
Nein.
Doch, die Antwort ist falsch. Er hat auch Werbung für Volkswagen gemacht. Hat
Jürgen Aber nicht Klopp gleichzeitig, oder? Das geht ja nicht. Man kann ja nicht für Opel und für Volkswagen gleichzeitig.
Nee, ich sage jetzt nicht gleichzeitig, sondern...
Nee, das ist klar. Das wusste ich gar nicht.
Ja.
Für Volkswagen.
Okay. Auch für Volkswagen. Warb Jürgen Klopp für die Deutsche Vermögensberatung?
Ja, ganz sicher.
Ganz sicher, die Antwort ist richtig. Hat er mal Werbung gemacht für New Balance?
Ja.
Auch die Antwort ist richtig.
New Balance,
hat er mal Werbung
FC
gemacht
Liverpool.
Für Adidas?
Nein.
Doch, auch für Adidas hat er Werbung gemacht.
Okay.
Hat er Werbung gemacht für Warsteiner?
Er würde passen, ne? Aber ich glaube nicht.
Doch, auch für Warsteiner hat er Werbung gemacht. Hat er Werbung
nur
gemacht
ja sagen.
Für Brand, Zwieback und Kinder Country?
Nein.
Doch, auch für die hat er Werbung gemacht. Hat er Werbung gemacht für Mitsubishi?
Ja.
Ja, er hat auch Werbung für Mitsubishi gemacht. Hat er für die Ergo-Versicherung Werbung gemacht?
Ja.
Ja, auch für die, überraschenderweise. Hat er Werbung gemacht für Seat?
Seat ist ja auch Volkswagen.
Ja. Ja, auch das ist richtig. Hat er für die Volksbank Werbung gemacht?
Na klar.
Natürlich, sowieso. Hat er für Erdinger Weißbier Werbung gemacht?
Natürlich.
Natürlich, auch das. hat er für Peloton Werbung gemacht, für dieses Fahrrad, was man sich zu Hause in die Bude stellen kann.
Ja, klar.
Ja, natürlich, auch dafür hat er Werbung gemacht. Hat er für Nivea Man Werbung gemacht?
Natürlich.
Natürlich, auch das hat er getan. Hat er für die Fischer Group und die Schrauben Werbung gemacht?
Selbstverständlich.
Sowieso, natürlich. Und die Frage, hat er für Mediamarkt Saturn Werbung gemacht?
Hundertprozentig.
Auf jeden Fall. Hat er Werbung gemacht für Puma?
Für Puma hat er sowas von Werbung gemacht.
Aber macht natürlich auch für Puma gern. Hat er für Carben, meinen Wintergarten, Werbung gemacht. Denn einen Carben muss man haben.
Höre ich zum ersten Mal, aber wenn jemand einen Wintergarten hat und auch Werbung dafür macht, dann er.
Nee, dafür hat er tatsächlich keine Werbung gemacht. Also.
Ey, das überrascht mich jetzt. Also, das, ja. So viele waren das. Wow.
Ja.
Warum arbeitet der überhaupt noch?
Weiß ich auch nicht. Aber vielleicht hätte ja jemand mal einen guten Job für ihn. Lieber Jürgen, wenn du das hörst,
könnte der mal
Stellenausschreibung, Anstoß/Jobs. Auch da gibt es natürlich noch viel zu erleben. Ich möchte auch noch mal ganz kurz Danke sagen. Das ist vielleicht ja auch, liebe Grüße an Kevin Behrens. Wir haben von Anstoßhörer Rolf Feedback bekommen. Sowieso bekommen wir jede Woche relativ viel Feedback. Vielen Dank für eure Mails. Ich hoffe, wir gehen auf alle auch immer regelmäßig ein. Vielen Dank für eure Instagram-Nachrichten. Und Rolf hat mir ein Bild gepostet aus dem Kieler Schrevenpark, wo sich zwei Hände einschlagen, und zwar die beiden Aufsteiger der zweiten Liga in der vergangenen Saison, St. Pauli und Holstein Kiel, Aufsteiger in die erste Liga, geben sich die Hand, gemeinsam aufgestiegen, gemeinsam gegen Hass. Das passt doch auch ganz gut. Vielen Dank für diesen wunderschönen Eindruck. Wir haben das auch bei Instagram gepostet. Und was haben wir noch?
Ja, das war wirklich sehr schön. Vielleicht sollten wir mal so ein paar Sticker, nee, wir haben ja keine bekommen, aber vielleicht sollte er einfach mal welche an den VfL Wolfsburg C-O Kevin Behrens adressieren.
Ja.
Vielleicht bringt das ja was. Wir haben noch unsere Playlist, Spotify, die heißt Anstoß, so wie dieser Podcast. Ich verfolge ja heute Abend das Länderspiel Deutschland gegen die Niederlande, habe mir überlegt, welcher niederländische Song könnte auf die Liste. Es ist ein englischer Song, aber performt von einer niederländischen Band. Golden Earring, Radar Love ist mein Beitrag für unsere kultige Playlist.
Das finde ich sehr gut. Ich packe rauf von Clouseau, Du und ich. In dem Text geht es nämlich ungefähr so, was wissen du und ich schon über wen? Was wissen du und ich schon über wen? Denn wir sehen nur, was wir sehen. Liebe Grüße an Jürgen Klopp.
Kannst du mal sehen. Ja, wir haben... Wenn ich jetzt mal sehe, was auf der Uhr schon steht, 11.28 Uhr, wir zeichnen schon seit mehr als einer Stunde auf.
Ja.
Damit, wir sind schon in der Nachspielzeit und wir sollten langsam zum Ende kommen. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Restwoche und freut euch auf den nächsten Bundesligaspieltag, denn der startet ja bereits am Freitag mit dem Spiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC St. Pauli. Mir tut Jackson Irvine ein bisschen leid. Der ist wieder mit der australischen Nationalmannschaft unterwegs. Und der ist natürlich auf pünktliche Rückflüge angewiesen. Der wird, glaube ich, ganz schön erschöpft sein, wenn er dann am Freitag für St. Pauli im Dortmunder Westfalenstadion auflaufen muss. Auch schwierig, ne? Wenn man australische Nationalspieler hat. St. Pauli hat er mit Connor Metcalf noch einen zweiten. Mann. Länderspielpausen sind in dem Fall am Millerntor oder an der Kollaustraße, wo sich ja das Trainingszentrum befindet, auch immer mit sehr vielen Sorgen verbunden. Hoffentlich kommen die halt zurück. Ja, gut. Wir hoffen auch, dass Armin Gigovic für Bosnien-Herzegowina heil zurückkommt und damit Holstein Kiel helfen kann. Du hilfst mir jetzt mit dem Gegner von Holstein Kiel. Ich weiß gar nicht, gegen wen Kiel am Wochenende spielt. Weißt du es? Ich kann es recherchieren.
Ja, natürlich weiß ich das. Ich bin im Einsatz. Wir sollen ja mal sagen, ob wir auch am Wochenende im Einsatz sind. Ich bin bei Holstein Kiel gegen Union Berlin. Das ist natürlich das Laszlo Benes Abschiedsspiel oder das Christoph Valenz Abschiedsspiel. Vielleicht möglicherweise auch das Tom Rothe Abschiedsspiel. Wo bist du am Wochenende im Einsatz?
Die Rote Laterne. In Kiel, Tom Rothe kommt mit einem, nein, ich bin am Sonntag im Einsatz bei Kevin Behrens beim VfL Wolfsburg, der gegen Werder Bremen spielt, Sonntag 17:30 Uhr, wenn sich alle schon gedanklich auf die dann kommende Woche einstellen, muss ich mich nochmal hochfahren und dieses Spiel übertragen. Ich freue mich.
Ganz kurz noch aus der kalten Hose. Drei Spieler, die sowohl für den FC St. Pauli als auch für Borussia Dortmund auch vielleicht in den Jugendmannschaften gespielt haben. Komm, das kriegst du hin.
Tom Rothe.
Ja. Der Stürmer, der jetzt in
Jeremy Duziak.
Oh, auch sehr gut.
Und Marcel Halzenberg.
Oh, sehr gut. Dann packe ich noch drauf Yusufa Moukoko und Florian Kringe.
Stimmt. Sehr gut. Martin Driller auch.
Liebe Grüße an alle.
Nee, Quatsch, Martin Driller. Driller? Faktencheck. Nein. Bei Martin Driller muss ich recherchieren. Der hat auf jeden Fall für den ersten FC Nürnberg und den FC St. Pauli gespielt. Martin Driller, wir wollen hier keine Fake News verkünden. Oh Gott, das wäre mir unangenehm. Ja. Martin Driller, ich glaube, ich mache einen Rückzieher. Ich öffne sofort seinen Wikipedia-Artikel. Er hat gespielt für natürlich für Borussia Dortmund.
Natürlich.
Von 1989 bis 91. Also, puha. Alle wieder runterfahren, ja. Durchatmen. Durchatmen ist sowieso das Motto der heutigen Folge, auch so im ersten Drittel der Folge, ganz tief durchatmen.
Ja.
Wir atmen regelmäßig, wir beruhigen uns wieder ein bisschen und wünschen euch eine schöne Woche.
Das wünschen wir euch. Seid lieb zueinander. Tschüss.
Tschüss.
Anstoß, der Fußball-Podcast.